Kennst du den Unterschied zwischen süßem und saurem Öl?
Die Frage wurde lustigerweise auch schon gestern oder heute bei uns in der Redaktionskonferenz gestellt und ich war da genauso ahnungslos wie jetzt. Nein, ich kenne nur süß-saure Soße oder so.
Ja, beim Schreiben habe ich schon gedacht, schade, dass nicht Halloween ist, dann hätte man natürlich diverse,
ja, oder süßes oder saures,
genau, diverse Wortspiele machen können. Aber ganz kurz, süßes Öl gut zu fördern, saures Öl heißt hoher Schwefelgehalt, schwer und teuer zu fördern. Und in Venezuela gibt es vor allem saures Öl. Hinzu kommt, dass der Preis für Öl gerade bei 60 US-Dollar pro Barrel ungefähr eher niedrig liegt, weil es einfach weltweit ein deutliches Überangebot gibt.
Das habe ich mitbekommen.
Und daran soll sich auch in diesem Jahr eher nichts ändern, sagt jedenfalls die Internationale Energieagentur. Die Preise werden eher weiter sinken. Und trotzdem will Donald Trump unbedingt die Ölreserven Venezuelas anzapfen. Ergibt das für dich Sinn?
Ich finde, das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Also ich kenne den Plan von ihm und der US-Regierung natürlich nicht, aber es gibt so viele Versatzstücke, die für mich Sinn ergeben, sage ich mal. Vielleicht will er das venezolanische Öl benutzen, um in den USA für niedrige Benzinpreise zu sorgen. Das hat er ja versprochen. Es kann eigentlich in Venezuela vor Ort auch nicht schlimmer werden wirtschaftlich. Also ich glaube, das ist schon, das Land ist geplagt von Armut, Korruption.
Hm. So leicht würde ich das nicht daher sagen, aber ja.
Natürlich, es kann immer schlimmer werden, aber also auch vielleicht hat er tatsächlich, vielleicht interessiert ihn so minimal das Schicksal der venezolanischen Bevölkerung, ich weiß es nicht. Und ich weiß aber auch, China ist, glaube ich, ein großer Kunde von Venezuela beim Öl, auch wirtschaftlich, glaube ich, eher so ein Partner. Also vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass man diesen Einsatz dort vor wenigen Tagen geflogen hat, um Maduro zu entführen.
Ja, also es gibt wirklich diverse Theorien, die da gerade aufgestellt werden. Eine scheint jedenfalls ziemlich klar. Global gibt es eine Energiewende, aber der US-Präsident setzt weiter konsequent auf fossile Brennstoffe und macht das auch sehr deutlich, was die Entwicklung in Venezuela für die erneuerbaren Energien bedeutet und für Lateinamerika und alles, was du gerade so ein bisschen angerissen hast. Darüber können wir heute mit Professor Dr. Barbara Fritz sprechen. Sie ist Ökonomin am Lateinamerika-Institut der Freien Universität in Berlin. Und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor.
Vielen Dank für die Einladung.
Auch ich sage hallo und herzlich willkommen. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wir möchten gerne hören, was ihr denkt. Deswegen schreibt Clara und mir gerne E-Mails an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns auch in diesem Jahr unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön.
Frau Fritz, was haben Sie denn gedacht oder was war Ihre erste Einschätzung, als Sie die Nachricht von der Entführung oder Eingriff, da gibt es ja auch verschiedene Begriffe für, von Donald Trump in Venezuela, also Maduros, gehört haben?
Oh, tatsächlich eine ganze Reihe von ersten Gedanken. Das eine ist natürlich dieses, das Hochschaukeln von Drohungen und von Interventionen hat ein Ziel gefunden. Das ging ja schon, da gingen ja schon Monate von Drohungen und Interventionen voraus, ein Zusammenziehen von Militärkräften. Das heißt, das ist auf etwas hinausgelaufen. Das zweite, diese Begründung, dass da quasi ein Individuum herausgeholt werden sollte, nämlich Maduro zur Strafverfolgung, schien von Anfang an eine abenteuerliche Begründung, dass das der alleinige Grund sei. Und sehr schnell wurde dann ja in den weiteren Kommuniqués der US-Regierung klar, dass es durchaus um Ölinteressen geht.
Oder in den Pressekonferenzen von und mit Donald Trump.
Genau. Da hat er es sehr deutlich gemacht. Das Dritte ist, es ging eigentlich nicht wirklich um das venezolanische Volk. Das Wort Demokratie ist in dieser Pressekonferenz zum Beispiel nicht gefallen. Die Opposition soll keine Rolle spielen. Die Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado hat Trump in dieser Pressekonferenz nonchalant zur Seite gewischt und hat gesagt, die hat keinen Rückhalt, die brauchen wir dafür nicht. Und das Vierte, was Trump dann in dieser Pressekonferenz auch klar gemacht hat, ist, dass es um Einfluss geht. Die Staaten in unserer Nachbarschaft sollen alle sichere Staaten unter unserem Einfluss sein. Und das kann man natürlich sehr, sehr weitgehend interpretieren. Sicherheit bezieht sich natürlich auf Drogenhandel, auf Migration, aber auch offensichtlich, und wir sind alle auf dem Gebiet der Spekulation hier, auf Zugriff auf Naturressourcen und auch auf fossile Ressourcen. Ob die jetzt wirklich gerade gebraucht werden von den USA oder nicht, so, aber der Zugriff scheint relevant zu sein. Die Kontrolle darüber.
Können Sie uns das noch ein bisschen besser erklären? Warum ist dieser Zugriff und die Kontrolle für ihn so wichtig, wenn es ein eher hypothetischer ist? Jedenfalls nach allem, was man im Moment von Experten liest oder auch von den Ölunternehmen selbst, dass dieses Öl eben, wir haben es eben kurz angerissen, sogenanntes saures Öl vor allem ist, teuer, sehr umweltschädlich, also extrem umweltschädlich, auch im Vergleich zu anderen Reserven, die noch angezapft werden könnten. Wieso ist dieser hypothetische Zugriff so wichtig für Donald Trump?
Er macht das ja auch deutlich bei anderen Punkten. Also das ist eine indirekte Schlussfolgerung. Er macht es ja auch bei anderen Punkten deutlich. Grönland, Panama-Kanal, was auch immer. Der Zugriff auf Ressourcen und auf Infrastruktur ist das, was er als Sicherheitspolitik für die USA definiert. Und es hat natürlich imperiale Ansprüche, völlig klar. Was konkret damit verbunden ist, vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen genauer in den Zustand des venezolanischen Ölsektors und seine globale Bedeutung gehen, um da ein bisschen Licht hineinzubringen in diese Spekulationen. Venezuela wird ja immer genannt jetzt als das Land mit den größten Erdölreserven. Das muss man ein Stück weit relativieren, weil Ölreserven, die irgendwie technisch anzapfbar sind längst noch nicht, Sie haben es auch gerade genannt, unbedingt ökonomisch viabel. Venezuela verfügt hauptsächlich über sehr schweres Öl, was sehr teuer ist zu fördern und was vielleicht auch gar nicht so viel gebraucht wird innerhalb der Ölprodukte. Und ab wann es wirklich rentabel wird, jenseits jetzt der Risiken der Investitionen in Venezuela, vom Preis solches Öl zu fördern, ist auch unklar. Wahrscheinlich nicht beim jetzigen Preis. Das heißt, die Einschätzung der Größe der Ölreserven ist eine technische Frage, ist eine politische Frage und ist eine ökonomische Frage. Und ob jetzt Venezuela tatsächlich so ein großer Erdöllieferant potenziell ist, wissen wir alle noch nicht.
Das heißt aber, diese kurze Theorie, die Christian angerissen hatte, dass Donald Trump damit dauerhaft die Spritpreise auch in den USA niedrig halten könnte, die sehen Sie eher nicht so.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf TradeGate.direct.
Er hat ja verschiedene Interessen. Einerseits ja das Niedrighalten von Spritpreisen und damit natürlich auch das Senken von Inflation. Öl- und Energiepreise, das wissen wir inzwischen leidvoll genug in Deutschland, sind sehr starke Inflationstreiber, wenn sie steigen. Andererseits versucht er sehr gute Beziehungen zum Ölsektor zu pflegen und dem ist ein niedriger Ölpreis natürlich nicht recht. Und irgendwann wird auch die Ölproduktion in den USA nicht mehr rentabel, wenn der Preis zu niedrig ist. Das heißt, das ist unklar, auf wen und was er da wirklich zielt.
Wie glauben Sie denn, wird sich das Donald Trump selbst erklären? Also weil wenn man jetzt hört, er hat offenbar die Ölunternehmen vorab informiert, das scheint ja dann doch ganz klar auch sein Plan zu sein. Also können Sie uns noch ein bisschen näher erklären, wie man damit umgeht, dass das so ein zweischneidiges Schwert ist, so rum.
Es ist, glaube ich, ein noch viel, viel schneidigeres Schwert, weil der Preis ist das eine, der Zugriff ist das andere, die globale Verteilung ist das dritte. Also in den Kopf von Donald Trump würden wir vielleicht, also wäre interessant hineinschauen zu können wir nicht. Also müssen wir hier sehr viel spekulieren. Aber wir müssen in einer großen Komplexität spekulieren, wo Teil davon ist, dass es offensichtlich Absprachen mit Erdölfirmen gab der USA. Da gibt es die sind mit die großen Player. Worüber genau wissen wir nicht. Was ist der Stand der US-amerikanischen Ölproduzenten in Bezug auf Venezuela? Wir haben ein Unternehmen, Chevron, was dort produziert und auch die Lizenz erhalten hat, trotz US-Embargo Öl zu fördern, in Venezuela und die USA zu exportieren. Das ist auch das einzige Öl, was im Moment nicht sanktioniert ist. Alles anderen Ölexporte sind sanktioniert. Dann haben wir andere Erdöl.
Wo geht dieses Öl hin? Wissen Sie das?
jetzt dieses US-Öl?
Genau, das von Chevron aus Venezuela.
An US-Häfen, an der Ostküste. Und wird dort weiterverarbeitet, zum erheblichen Teil. Wir hatten ja heute Morgen, also Trump sorgt ja dafür, dass sie jeden Morgen mit neuen Nachrichten aufwachen. Und heute Morgen hat er zu deutscher Zeit heute Morgen verkündet, dass jetzt 30 bis 50 Millionen Barrel Öl aus Venezuela an die USA gehen sollen, dort verkauft werden sollen am Markt und die Einnahmen direkt an ihn gehen, zum Wohl des amerikanischen, des venezolanischen Volkes. Also interessant zu erfahren, welches Konto dafür der US-amerikanische Finanzminister schafft, aber das ist jetzt halt ein technisches Detail, zu welchem Wohl das dann eingesetzt wird, keine Ahnung. Dahinter steht, dass durch das Embargo seit Mitte Dezember sich tatsächlich sehr viel Öl aufgestaut hat vor der venezolanischen Küste und die Lagerkapazitäten ausgegangen sind. Das heißt, da musste Abfluss geschaffen werden und das hat er dann so gewendet. Sicherlich auch auf Druck der Ölunternehmen. Das sind aber 30 bis 50 Millionen Barrel. Das ist für die USA fast nichts. Das ist die US-Produktion von 3-4 Tagen. Für Venezuela bei der derzeit sehr niedrigen Produktion sind es 1 bis 2 Monatseinnahmen. Das ist für Venezuela durchaus viel, was da an Öleinnahmen Venezuela entnommen wird.
Und parallel, weil Sie auch gerade gesagt haben, jeden Tag neue Nachrichten, parallel kam jetzt auch die Nachricht rein, dass das US-Militär einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker beschlagnahmt hat im Nordatlantik, angeblich wegen Verstößen gegen US-Sanktionen. Also man sieht jetzt schon, dass er oder dass Donald Trump oder die USA versuchen, Öl weltweit unter ihre Kontrolle zu bringen. Würden Sie das daraus schließen?
Ja, das kann schon sein. Also bis jetzt, ich komme gleich wieder auf die US-amerikanischen Ölunternehmen zurück. Bis jetzt Stand 2024/25 hat Venezuela 2/3 des Öls ungefähr nach China, ein bisschen was auch nach Indien exportiert, 1/4 in den USA, dann auch nach Kuba und ein paar andere Länder. Viele Daten wissen wir nicht genau, weil es sich natürlich um sanktionierte Länder handelt. Das heißt, wir können nur indirekte Schätzungen da nehmen. Das heißt, China war ein großer Empfänger von venezolanischem Öl, aber für China selbst ist es unter 5% der Ölimporte. Es ist für China also nicht wahnsinnig viel. Ein Problem für ein paar kleine chinesische Raffinerien, die sich wohl auf dieses venezolanische Öl spezialisiert haben, aber nicht für China. Es gab in der Vergangenheit sehr hohe Präsenz von internationalen Ölunternehmen in Venezuela, also seit den 30er Jahren gibt es Ölfunde und Ölförderung in Venezuela. Es gab einen großen Peak der Ölförderung in den 60er, 70er Jahren. Dann gab es einen Absturz der Ölproduktion in den 90er Jahren, hat eine wirtschaftsliberale Regierung in Venezuela unter der sogenannten Ölöffnungspolitik alle internationalen Ölunternehmen eingeladen, in Venezuela zu investieren. Das haben die massiv getan, auch US-amerikanische Unternehmen und haben Öl produziert und dabei die Produktion auch sehr nach oben gefahren. In den 2000er Jahren unter Chavez, und sie haben das unter sehr vorteilhaften Bedingungen für sie getan.
Die internationalen Ölunternehmen.
Die internationalen Ölunternehmen mussten quasi praktisch keine Steuern, keine Abgaben, keine Royalties auf diese Öleinnahmen bezahlen. Venezuela wollte einfach diese Investitionen. Das war fiskalisch sehr nachteilig für Venezuela und unter
da
der
ist dann kaum Geld bei den Menschen hängen geblieben.
Genau, es ist kaum Geld im venezolanischen Staatshaushalt hängen geblieben von dem von den Öleinnahmen. Das ist traditionell die große Einnahme staatlicher Art gewesen. Deswegen auch hat die Chavez-Regierung nach ihrer Übernahme in den 2000er Jahren graduell die Steuern und die Royalties erhöht und dann nach wenigen Jahren auch die Unternehmen gezwungen, das nationale Ölunternehmen, die PDVSA, reinzunehmen in ein Joint Venture, und zwar mit Mehrheitsbeteiligung des Staatsunternehmens. Das haben US-Unternehmen, insbesondere Exxon und Philipcon, ich kann gleich nachgucken, zurückgewiesen, sind aus dem Land gegangen und haben Venezuela verklagt vor dem internationalen Schiedsgericht. Dieses berühmte internationale Schiedsgericht, was gegründet worden ist im Rahmen der großen Freihandelsabkommen, ein außerstaatliches Schiedsgericht, was Unternehmen mit teuren Rechtsanwälten durchaus Vorteile gibt und hat vor diesem Schiedsgericht auch Recht bekommen, die beiden Unternehmen mit sehr, sehr hohen Entschädigungsforderungen. 15 und 30 Milliarden jeweils, die höchsten, die dieses Schiedsgericht je verhängt hat. Und Venezuela hat das nicht anerkannt. Wenn also Trump von unserem Öl und unserem gestohlenen Öl spricht, dann spricht er wahrscheinlich von diesen Forderungen.
Und hat nicht mal Unrecht.
Jein. Wenn man sich das genauer anguckt, und es ist gar nicht so einfach, an die Unterlagen zu kommen, aber teilweise gibt es sie natürlich von venezolanischer Seite. Und dank WikiLeaks haben wir auch einen Teil der Gerichtsunterlagen, die natürlich sonst streng geheim sind, ist es alles andere als so einfach. Weil der venezolanische Staat argumentiert, dass das gegen die venezolanische Verfassung verstoßen hat. Und dass der venezolanische Staat durchaus das Recht hatte, Steuern zu erhöhen. Und so weiter.
Also dass vorher die internationalen Ölunternehmen praktisch kostenfrei, steuerfrei das Öl fördern und verschiffen und das ganze Geld behalten konnten, das hat gegen die venezolanische Verfassung gestoßen.
Das hat die Regierung argumentiert und hat gesagt, natürlich haben wir das Recht, auch die Steuern zu erhöhen. Wir sind ein souveräner Staat. Macht Deutschland auch.
Aber das Schiedsgericht hat es im Endeffekt anders entschieden.
Ja, genau.
Also nicht, dass Donald Trump sich sonst groß um internationale Gerichte scheren würde, aber an dieser Stelle oder Abkommen, aber an dieser Stelle müsste man ihm zugestehen, dass er da einen Punkt hat?
Man müsste ihm zugestehen, dass er auf jeden Fall den Ölunternehmen das Ohr gegeben hat, die genau dieses äußern, dass sie hier ein Anrecht haben. Ich glaube, so kann man es am präzisesten formulieren.
Wenn du bei dem Thema noch bleiben möchtest, für mich, ich versuche gerade immer noch zu erklären, okay, was könnte jetzt Hintergrund dieses Eingriffs gewesen sein? Kann es sein, weil sie gesagt haben, man hat jetzt so diesen theoretischen Zugriff im Weißen Haus, zumindest für die kommenden 3 Jahre noch, solange ist Trump ja mindestens solange ist Trump mindestens noch im Amt, was danach passiert, weiß man ja auch nicht so wirklich. Und dass man einfach die Tatsache, dass man jetzt mehr oder weniger, man hat das US-Öl, das man kontrolliert. Ich glaube, man kann auch sagen, die USA kontrollieren mehr oder weniger so ein bisschen so das kanadische und auch die mexikanischen Öloperationen, wahrscheinlich auch in anderen Ländern Südamerikas und Zentralamerikas.
Guyana spielt eine wichtige Rolle.
Ein gewichtiges Wort mitzureden. Dass einfach die Tatsache, dass die USA all diese gesamte Ölförderung kontrollieren, ist eigentlich schon machtpolitisch. Das hat wirklich Gewicht international. Kann das
also wie weit die USA jetzt mexikanische und kanadische Ölförderung kontrollieren, muss man natürlich noch genauer sehen. Guyana zum Beispiel gibt es natürlich US-Unternehmen, die jetzt diese Offshore-Ölvorkommen, die riesig sind, explorieren. Aber das sind auch andere Unternehmen, nicht nur US-amerikanische Unternehmen. Also wir haben es hier schon auch mit mächtigen Unternehmen zu tun, die nicht nur US-amerikanische sind.
Aber immer dann, wenn Donald Trump mit der Faust auf den Tisch haut, dann passiert ja letztlich doch immer das, was er möchte, auch wenn dann vorher große Widerworte kamen aus den unterschiedlichsten Regierungsgebäuden.
Jein. Wir haben natürlich die OPEC als mächtige Organisation. Und was man sagen könnte, venezolanische Steigerung von Öl könnte zwar den Preis senken, das hat eine zweischneidige Auswirkung auf Trumps Klientel, aber sie könnte die OPEC schwächen. So rum kann man argumentieren.
Was ja auch für natürlich US-Amerikaner immer, US-amerikanische Präsidenten oft ein Problem war, dieses Gefühl, ich muss jetzt bei der OPEC im Grunde immer anklopfen und bitten, bitte haltet den Preis niedrig, weil das eben, wie Sie auch schon gerade gesagt haben, für die Inflation in den USA und auch in Europa so entscheidend war und ist.
Öl ist ein mächtiges Geschäft. Muss man wirklich sagen, es ist 8-9% des globalen Welthandels. Also wir reden hier von einem gigantischen Volumen und wir reden von großen Unternehmen und nicht allzu vielen Ländern, die Öl fördern. Das heißt, es ist ein vermachteter Markt und wir wissen leidvoll, wie sehr Öl und stark ölfördernde Länder und Politik verquickt sind. Denken wir an Russland oder andere Länder. Das heißt, wir haben es hier viel mit Machtpolitik zu tun, aber wir haben es auch mit schwerer Ökonomie zu tun. Vielleicht nochmal weiter die US-amerikanischen Ölunternehmen, was für Interessen könnten die haben. Also Trump hat jetzt großmutig bei dieser Pressekonferenz gesagt, diese ganze Intervention und alles, was wir machen, das bezahlen alles, das kommt über Renditen von US-amerikanischen Ölunternehmen rein. Können wir denn realistisch erwarten, dass amerikanische Ölunternehmen reingehen, in Venezuela massiv investieren? Die Spekulationen sind, dass es zweistellige Milliardenbeträge bräuchte und auch einige Jahre, bis diese Infrastrukturinvestitionen getätigt sind und dann auch tatsächlich zur Ölförderung finden. Und wir haben vorher schon das Thema gehabt, es ist schweres Öl, es hat einen Mindestpreis, wann das überhaupt lohnend ist. Das andere ist aber auch, dass Venezuela nicht nur diese ausstehenden Forderungen von Ausgleichs, von Zahlungen von US-amerikanischen Unternehmen wegen Entschädigungszahlungen hat, sondern auch sonst ein hochverschuldetes Land ist. Wir haben hier wieder keine guten Zahlen. Da gibt es Schätzungen von US-amerikanischen Ökonomen, die sich damit beschäftigen, von Wissenschaftlern, irgendwas zwischen 100 und 200 Milliarden US-Dollar an Schulden, unbedienten Staatsschuldtiteln, nicht bezahlten Krediten an China und andere bilaterale Kredite, nicht bezahlte Lieferanten und so weiter aufgesammelt hat. Und es gibt also eine Menge Gläubiger, die jetzt in der Schlange stehen und sagen, ich möchte erstmal mein Geld zurück.
Das würde sich ja erledigen, weil Donald Trump ja, glaube ich, angekündigt hat, dass man die Einnahmen aus dem neuen Ölgeschäft, die würde man verteilen. Man kann das in Frage stellen.
Bis da 100 bis 200 Milliarden Dollar zusammenkommen, braucht es viel. Das ist eine hohe Summe, das Erste. Zweite, in welcher Reihenfolge werden die Gläubiger bedient? Werden zuerst die Bondholder bedient? Werden zuerst die Hedgefonds bedient, die jetzt plötzlich aufgesprungen sind, zum Beispiel auf venezolanische Staatsschuldtitel, weil die vorher absolute Junk waren, 5% ihres Nennwerts werden, plötzlich sind sie auf 30% oder so gestiegen. Die sitzen aber in London. Haben die wirklich den Zugriff auf Trump?
Und trotzdem, also
da wird es viel Auseinandersetzung geben.
Und trotzdem würde ich ja sagen, also schlechter als jetzt kann es ja eigentlich wirklich nicht werden in Venezuela. Also ich glaube auch unter Chavez und Maduro ist die Ölproduktion ja deutlich gesunken. Also wenn es jetzt darum geht, auch Venezuela wirtschaftlich zu helfen, dann ist das ja zumindest mal eine Veränderung, wo man sagen könnte, in der Theorie ist es zumindest nicht ausgeschlossen.
Okay, jetzt kommen wir auf Entwicklung und Öl zu. Ne? Öl hat Venezuela eine Zeit lang sehr reich gemacht. Wie gesagt, in den 70er Jahren war Venezuela, was das Pro-Kopf-Einkommen anging, auch weil das den Wechselkurs immer so schön hoch treibt, die Ölexporte, das reichste lateinamerikanische Land. Der Absturz danach war vehement. Sie machen ja einen Klimapodcast. Wir können uns natürlich fragen, ist es denn sinnvoll für Länder, noch auf fossile Energien und schwere Investitionen, langfristige Investitionen zu setzen? Und gibt es Unternehmen, die tatsächlich das Risiko eingehen, so langfristig zu investieren, wo wir nicht wissen, wo die globale Energiewende uns hintreiben wird? Für Venezuela als hochverschuldetes, verarmtes Land gibt es im Moment kaum Chancen, als irgendwie zu gucken, die Ölproduktion wieder hochzufahren. Der Spielraum ist so gering, dass sich das Land kaum andere Alternativen leisten kann. Die würden alle länger brauchen, sehr viel Geld brauchen und so weiter. Da gibt es so einen Schuldenzwang, der sehr hart ist. Aber mittelfristig kann das für Venezuela dramatisch werden.
Aber sehen Sie denn kurzfristig Möglichkeiten, dass irgendjemand in Venezuela davon profitiert, wenn jetzt wieder Investments kämen, auch das ist ja nicht ganz sicher, von US-amerikanischen Ölfirmen. Also kann man sagen, dass sich die wirtschaftliche Situation, also Christian wollte ja so ein bisschen darauf hinaus, wird es für die Menschen in Venezuela besser?
Man sollte nie zu pessimistisch sein. Aber erstens, es kann den Menschen noch schlechter gehen. Die Versorgungslage kann noch schlechter werden, als sie jetzt ist. Und das Zweite ist, aus einer solchen Situation der absoluten Überschuldung und auch der maroden Infrastruktur ist kein schnelles Auskommen möglich. Also bis da Anpassungen stattgefunden haben, Umschuldungen und irgendwie neue Kredite kommen, wo auch zum Beispiel die Versorgung mit den notwendigsten Gütern wieder verbessert werden kann, weil überhaupt die Devisen ins Land kommen, wird es einige Zeit dauern. Egal wie.
Das ist ja auch offensichtlich nicht in Donald Trumps Interesse. Jedenfalls kann man bisher sagen, dass er immer ziemlich genau das getan hat, was er angekündigt hat. Und er hat jetzt hier nicht angekündigt, das Leben der Menschen in Venezuela in irgendeiner Form verbessern zu wollen. Wenn wir jetzt auf diese globale Energiewende, Sie haben es schon ein bisschen angerissen und ja, darum geht es uns natürlich hier im Podcast auch, weil auch da gibt es die Theorien, die sagen, Donald Trump möchte eben diese Energiewende so lange wie möglich hinauszögern, im besten Fall sogar verhindern wahrscheinlich, wenn es nach ihm ginge. Glauben Sie, dass das dadurch nochmal nach hinten geschoben werden kann, weil er eben nochmal ein Pfund in der Tasche hat, mit dem er, mit dem, also ein zusätzliches Gewicht auf diesem fossilen Imperium, was er da, das sieht jedenfalls so aus, ausbaut. Also er hat ja schon die Europäer gezwungen, eben Öl und Gas aus den USA abzunehmen. Er versucht ja schon weltweit jegliche Abkommen zu torpedieren, die auf die Energiewende eben abzielen. Und das ist ja auch ein ganz klarer Machtkampf mit China, die sehr deutlich auch die Energiewende nutzen, um ihren Einfluss auszubauen.
Also Trumps Ankündigungspolitik und die Realisierung sind oft zwei sehr verschiedene Welten.
Manchmal.
Manchmal mal ein Beispiel fest.
Manchmal ist er auch sehr wörtlich.
Also wir können, also Venezuela, er hat angedroht, er würde dort hart intervenieren. Diese militärische Intervention war unfassbar effektiv. In anderthalb, zwei Stunden einen Präsidenten aus dem Land zu entführen oder wie auch immer.
Das können nicht viele.
Zu entnehmen, Gott sei Dank. Das können nicht viele. Ich nehme aber ein anderes Beispiel. Trump hat ja zum Anfang seiner Amtszeit zur Überraschung aller die Western Hemisphere, also Lateinamerika und Kanada und den ganzen westlichen Teil der Welt, zu seiner obersten Priorität erklärt. Als völlige Überraschung. Niemand von uns hat damit gerechnet. Und hat als erstes dieses durchexerziert am Fall Panamas und dem Panama-Kanal. Er hat gedroht, er würde den Panama-Kanal wieder zurückfordern, wenn nicht China Investitionen in Häfen, die am Panama-Kanal liegen, an beiden Seiten, aufgibt und diese verkauft an BlackRock. Das war Januar 25. BlackRock hat sofort ein Angebot aufgestellt und dann ist das Thema aus der Presse verschwunden. Stand heute ist, das chinesische Unternehmen hat relativ effizient und still erstmal lange hingehalten, dann verhandelt, dass es beteiligt werden möchte an einem ein Joint Venture mit BlackRock. Und die neueste Meldung war, dass es forderte, um zu verkaufen, dass es die Mehrheit behält an diesen Häfen. Jetzt droht BlackRock zurückzuziehen. Mhm. Haben Sie etwas von Trump dazu gehört? Das heißt, es gibt oft Umsetzungen, die so viel komplexer sind.
Das wird ihm ja auch nachgesagt, dass er beim Verhandeln dann selbst nicht besonders gut ist.
Er ist sehr gut in den großen, mächtigen Gesten, das wissen wir. Aber ob tatsächlich sie China aus Lateinamerika, und das ist ja Teil des Plans, dass China aus Lateinamerika rausgedrängt werden soll, und in ganz Südamerika ist China der mit Abstand größte Handelspartner, in vielen Ländern der größte Investor und so weiter, sehen wir an diesem Beispiel, so kampflos wird China das nicht tun, ohne allzu große Worte zu machen. Das heißt, wir werden sehen, wie dieses Kräftemessen weiter ausgeht. Wir können da sehr, sehr gespannt sein.
Und das ist ja gleichzeitig auch, weil Clara das schon aufgegriffen hat, das sind ja die beiden Seiten, die man aktuell auf der Weltkugel findet. Das eine ist der, also im Englischen der Petrostate, die USA mit den fossilen Brennstoffen. Und auf der anderen Seite baut sich ein immer größerer, einflussreicherer, mächtiger Electrostate auf mit China, der die Welt mit Erneuerbaren überflutet.
Nehmen wir mal einen größeren Blick auf Lateinamerika als umkämpfte Einflusszone auch bei diesen Energiethemen. China hat natürlich ein Interesse, auch in Lateinamerika erneuerbare, also Infrastruktur und Technik zu verkaufen für erneuerbare Energien. Und tut es teilweise. Brasilien zum Beispiel, das größte Land Lateinamerikas, hat sehr erfolgreich Windkraft und teilweise Solarenergie ausgebaut und hat dafür sehr große chinesische Investitionen reingenommen. Mhm. China nimmt jetzt ein altes Wort von Werk von Ford, was das aufgegeben hat, und wird in Brasilien Elektroautos produzieren und so weiter. Da haben wir noch andere Länder, die da sehr aktiv sind, Chile und so weiter. Das heißt, da ist China sehr massiv dabei, Einfluss zu nehmen. Wir haben aber andere Länder, das sind alles hochverschuldete Länder, Argentinien, Ecuador, Bolivien, Venezuela, die hochgradig abhängig sind von fossilen Energieexporten. Und über diese Verschuldung, also weder sind die Regierungen jetzt irgendwie interessiert gerade dran, eine Alternative zu suchen. Das gilt für den ultraliberalen Milei genauso wie für das jetzige Regime in Venezuela. Auch diese hatten kein Interesse vom Öl wirklich sich wegzudiversifizieren. Noch haben sie die Möglichkeit. Das heißt, wir haben in dieser umstrittenen Zone beides. Und wir haben offensichtlich keine klare Antwort, in welche Richtung das geht, sondern das ist einer der großen Konflikte, mit denen wir uns in den nächsten Jahren tatsächlich beschäftigen müssen.
Jetzt gehört ja zu einer Wirtschaftsmacht auch dazu, dass es eine zumindest eine geringe Form von gesellschaftlicher Stabilität in diesen Ländern gibt. Das weiß auch Donald Trump, dass wenn man da Geschäfte machen will und Öl fördern will, dass es besser ist, wenn einigermaßen eine Form von Sicherheit auch für eben Eigentum besteht. Jetzt wissen wir auch, dass es in vielen lateinamerikanischen Ländern, ich kann es für Brasilien insbesondere sagen, aber das gilt auch für viele andere Länder, sehr starke anti-amerikanische Bewegungen gibt, weil eben die Erfahrung mit US-Interventionen in Lateinamerika, wir müssen jetzt nicht die ganze Historie aufmachen, aber die ist eine sehr, sehr schlechte. Also die USA haben ja auch gezielt Militärputsche in verschiedenen lateinamerikanischen Staaten gefördert. Dieser Eingriff in Venezuela, wie schätzen Sie das ein? Ich sehe es jetzt so ein bisschen in den sozialen Netzwerken in Brasilien, wie sehr sich da auch wieder so ein Anti-Amerikanismus formiert, der natürlich nicht förderlich ist, wenn die USA dort Geschäfte machen wollen und ihren Einfluss eigentlich ausbauen wollen. Wie schätzen Sie das soziale Gefüge ein nach diesem Eingriff?
Das ist natürlich in den Ländern unterschiedlich. Und wir haben nicht nur in Brasilien, sondern in praktisch allen lateinamerikanischen Ländern einen unter linken Akteuren weit verbreiteten Anti-Amerikanismus aus diesen Erfahrungen heraus. Also man kann es relativ gut in das Rechts-Links-Schema einteilen. Die faktische Politik ist dann oft sehr viel moderater und moderierter, dass sich da rechte und linke Regierungen gar nicht so unterscheiden. Lang war die USA einer der großen ökonomischen Player und auch nicht nur politischen, sondern auch ökonomischen Player in den Ländern. Und da muss man dann manchmal zwischen Rhetorik und realer Politik unterscheiden und realen ökonomischen Interessen. Lula, der Präsident Brasiliens, hat natürlich mit am schärfsten protestiert gegen diese Inhaftierung von Maduro und hat das als wirklich nicht hinnehmbare Verletzung des Völkerrechts und Durchsetzung von Gewaltrecht angeprangert. Trotzdem sind die USA, also ist die Trump-Regierung ja strategisch unglaublich intelligent. Chavez hat praktisch kaum Freunde. Er hatte eine große Delegitimation, das heißt, niemand will so ganz, ganz mit voller Brust, nicht Chavez, Maduro.
Chavez war davor, ja.
Ja, Maduro, niemand will Maduro mit voller Brust verteidigen. Und da geht es eher um Grundsätze. Das Zweite, Trump und seine Regierung haben eine sehr gute, effiziente Politik des Divide in Impera betrieben.
Das müssen Sie erklären.
Sie haben alle mitverfolgt. Eine erstaunliche, freundliche Behandlung von der Präsidentin Sheinbaum in Mexiko. Das ist eine linke Regierungschefin. Und trotzdem hat Trump zu ihr die besten Beziehungen immer gehalten. Und auch zu Lula, dem brasilianischen Präsidenten, erst mit großen Konflikten wegen der Inhaftierung des Trump-alliierten Bolsonaro, ehemaligen Präsidenten, der verurteilt ist wegen versuchten Staatsputsch. Ganz hohe Zölle aufgelegt und die sind aber zurückgenommen worden. Und Trump sagte plötzlich, ach, die Chemie zwischen uns ist eigentlich ganz gut.
Ich glaube, Mexiko hat aber auch hohe Strafzölle seinerseits auf Druck der USA gegen chinesische.
Genau.
Das scheinen sehr transaktionale Beziehungen zu sein von Donald Trump immer.
Definitiv. Aber trotzdem betreibt er keine frontale Politik gegen Mexiko und auch keine frontale, komplette in allen Bereichen konfliktive Politik gegen Brasilien und versucht, diese beiden großen Player so ein bisschen zu neutralisieren in diesem Konflikt um Venezuela und um möglicherweise andere Interventionen. Das meine ich mit Divide et Impera, also teilen, herrschen durch Teilen, ne, und durch Aufteilen der Lager.
Noch kleine,
und wir haben natürlich verschiedene Rechte.
Wir sind hier auch ein Bildungspodcast.
Ja, und ich glaube, Asterix und Obelix haben das auch
bewirkt. Das stimmt.
Da war ich kein großer Fan von, tatsächlich.
Oh, schade, da hast du es verpasst. Das heißt aber, um nochmal auf dieses Thema, wir müssen ja bald schon hier zum Schluss kommen, aber wir wollen das gerne damit abrunden, dieses Thema Energiewende. Weil natürlich ist es auch so, dass in diesen Staaten, wir haben jetzt hier gar nicht darüber gesprochen, wie dramatisch die Umweltauswirkungen der Ölförderung in Venezuela für die Menschen in Venezuela, für die indigenen Völker ist und sind und werden, also auch in Zukunft werden. Das betrifft ja häufig auch als allererstes die Menschen vor Ort. Das heißt, mit dem Blick auf die Energiewende, machen Sie sich Sorgen? Glauben Sie, dass das dadurch verzögert wird? Oder sagen Sie im Endeffekt, die Chinesen sind schon so weit, die kriegt man nicht mehr zurückgedrängt und auch nicht mehr gestoppt?
Ich glaube, auch da müssen wir zwischen Ländern unterscheiden. Länder wie Venezuela oder auch Ecuador. Und bei Ecuador wissen wir viel mehr von indigenen und sozialen Bewegungen über die Umweltbelastung durch Ölförderung, andere Rohstoffförderungen. Das wird hier in Venezuela weitgehend unterdrückt. Aber von Ecuador wissen wir, wie dramatisch das ausfällt. Diese Länder sind so unter Druck und so, also Ecuador jetzt schon so Trump-alliiert und Venezuela jetzt unter so hohem Druck, wirklich eine pro-US-amerikanische Politik zu verfolgen, unter Androhung von drastischsten Strafen, dass diese wahrscheinlich weitergehen in diesem Pfad der Erdölabhängigkeit mit all ihren negativen Folgen. Ökologischen Folgen, auch ökonomischen Folgen, auch sozialen Folgen und der Frage, ob das wirklich der richtige Weg für die Zukunft ist, während andere Länder da scheinbar andere Wege gehen. Brasilien, möglicherweise auch Mexiko.
Aber ja auch
oder
nur
versuchen mindestens das
zumindest
zu
versuchen, ja auch Brasilien baut ja die Ölförderung aus, aber geht zumindest parallel auch den Weg der erneuerbaren Energien. Christian, hast du noch was?
Nein, ich wollte nur dafür sorgen, dass wir nicht mit so einem ganz schlechten Gefühl aus der ersten Folge des Jahres herausgehen, weil das Jahr tatsächlich speziell so in der Nachrichtenwelt katastrophal begonnen hat, mit allem auch, was in der Schweiz passiert ist. Ich fand das spannend in der Recherche, nur wollte ich einmal erwähnen, dass ich gefunden habe, dass auch in Venezuela, einem Land geprägt von Armut, Korruption, Bestechlichkeit, die Nutzung von erneuerbaren Energien vergangenes Jahr anscheinend um 25% zugelegt hat. Es sind wie immer Solaranlagen, es sind wie immer wahrscheinlich nicht E-Autos, sondern so kleine E-Bikes oder so, die es dann häufig sind. Also das spielt keine Rolle, ob es reiche oder arme Länder sind, Korruption oder keine Korruption. Ich glaube, ich bleibe dabei, meine These, die Erneuerbaren sind tatsächlich eine Revolution, die man nicht aufhalten kann, ob Donald Trump jetzt Maduro entführt oder nicht.
Wahrscheinlich ist das so. Ich bin da mit Ihnen optimistisch und es kann auf ganz unterschiedliche Wegen passieren. In Venezuela zum Beispiel haben sich viele Verbraucher über zum Beispiel Geld von Familienangehörigen im Ausland solches Equipment besorgt, weil sie so sehr unter Stromsperren und Stromrationierung leiden. Und das ist dann quasi eine Energietransition von unten. Auch das kann es geben.
Genau, und da kann man einmal wahrscheinlich Tim Mayer zitieren, mit dem wir vergangenes Jahr gesprochen haben, Energiewenden-Experte, der gesagt hat, das ist eine Revolution von unten. Wer soll das stoppen? Die Strompolizei. Das gilt, glaube ich, für Venezuela genauso wie für Deutschland.
Und da wären wir wieder bei dem Begriff, dass das die Freiheitsenergien sind. Ich glaube, Christian Lindner hat das mal gesagt. Dann ist das doch schön, dass wir das hier noch mit diesem Ausblick zumindest beenden können. Vielen Dank für Ihre Expertise. Es hat uns große Freude bereitet, mit Ihnen sprechen zu dürfen, Frau Fritz.
Vielen Dank für das Gespräch. Hat auch mich gefreut.
Vielen Dank. Und weil wir das am Anfang vergessen haben, natürlich allen noch trotz der unterschiedlichsten Umstände ein frohes neues Jahr.
Ganz wichtig. Darf man das noch sagen?
Ja.
Am 7., 8. Januar.
Ja.
Frohes neues.
Vielen Dank, Frau Fritz.
Danke Ihnen, war ein spannendes Gespräch.